IT.
IT. IT.
Heute kann ich drüber lachen, aber wir waren dann auch so ängstlich, dass wir dann im Hotelzimmer zu dritt geschlafen haben mit 400 Millionen. Das ist echt eine Menge Geld.
IT auf die Ohren.
Wir haben gerade festgestellt, wir sind bei Folge 15. IT auf die Ohren, der IOK-Podcast. Heute aus Bamberg, das hat seinen guten Grund. Wir sind drei traute Herren in der Runde und der vierte ist der wichtigste Gesprächspartner, Marco Di Filippo. Sag ein Wort zu dir.
Was soll ich viel sagen? Mein Name ist Marco Di Filippo, ich bin ja seit Mitte der 90ern schon in der IT-Security tätig. Da gab es die IT-Security noch gar nicht.
Wir sind bei Whitelist Hackers zu Gast. Das ist ein bisschen unspektakulär. Hinter uns hängt eine Schrifttafel. Da steht auch dran, dein Instagram wurde gehackt, Angela Merkel. Was hat's damit auf sich?
Ja, also hin und wieder machen wir simulierte Phishing-Aktionen, um so User dazu zu bewegen, auf irgendeinen Link zu klicken, um dann festzustellen, würde so Schadcode oder ins Unternehmen eingeschleust werden können oder nicht. Und wir brauchen dann natürlich immer eine Geschichte, wie man jetzt jemanden dazu verleiten kann, auf so einen Link zu klicken. Und manchmal sind das natürlich Geschichten angereichert mit Neugierde. Anderes Mal sind es eben Geschichten aus dem Alltag des Unternehmens. Und ja, und da war halt die Geschichte mit dem User-Account bei Instagram, die uns letztendlich da motiviert hat, die darzustellen, dass ein User ja auf den Angriff reinfallen wird.
Geschichten ist mein Stichwort. Wir werden so viele Geschichten hören. Die Bahamas spielen eine Rolle. Ein großer Streaming-Anbieter spielt die Rolle. Zwei Herren von der IOK, Stammhörern sind sie bekannt. Tobias, zwei Sätze zu dir.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Vorstellung kann man in einer der anderen Folgen, die vorher schon publiziert wurden, nachlesen oder nachhören.
Tobias Waldemode gibt immer alles preis von sich. Max haben wir auch noch an Bord.
Maximilian Ostermann, genau. Ich bin in der Technik bei der Firma IOK tätig, hauptsächlich im Bereich IT Security und genau, bin entsprechend im Team Technik unterwegs.
Wir sind in der alten Seilerei in Bamberg. Hier sitzt Whitelist Hackers. Marco, wie ist die Firma überhaupt entstanden?
Meine Tochter hat mich überredet, wieder meine Firma zu gründen. Hintergrund war, als ich jung war, hatte ich meine Firma und wollte das aber nie mehr wieder machen. Und meine Tochter kam immer wieder auf mich zu und sagte, ja, sie will mit mir eine Firma gründen. Und ich sagte, nee, ich will nie mehr wieder eine eigene Firma haben. Und habe ihr dann auch erklärt, was man in Deutschland tun muss, um eine Firma zu gründen und wie das ist mit Kapital und Haftung. Und wenn, dann soll man eben eine Kapitalgesellschaft gründen und man braucht dafür auch Geld. Neben der Idee einfach auch Geld. Und sie meinte, ja, sie würde das schon gerne mit mir machen und so halbe-halbe. Aber ich sagte, ja, halb-halb heißt auch, sie muss die Hälfte des Kapitals aufbringen.
Und wir müssen einfügen, sie war damals 16, oder?
Ja, genau, sie war 16. Und und ich dachte eigentlich, dass die Geschichte dann damit beendet wäre. Und sie hat dann gearbeitet. Und als sie dann nach dem Abi 19 war und kurz bevor sie dann ihr Auslandsjahr in Neuseeland gemacht hat, kam sie auf mich zu, so beim Frühstücken, und schiebt mir eben, wie in so einem Mafia-Film, sage ich immer, ja, so einen braunen Umschlag rüber.
Und mit kleinen gebrauchten Scheinen.
Ja, mit Scheinen, genau, mit Scheinen. Und zwar mit Schein, zwar nicht 12.500 Euro, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern mit 3.000 Euro. Und sie meinte dann, in Deutschland kann man eben auch über Umwegen eine Kapitalgesellschaft gründen mit einer UG. Ich 3.000, sie 3.000, mit 6.000 Euro kommen wir weit. Und Ziel ist es dann, mehr oder weniger aus der UG eine GmbH zu machen. Und jetzt können wir ja doch eine UG gründen, die Whitelist Hackers UG.
Weil ihr weit gekommen seid.
Ja, und ich fand es eigentlich, ja, wir sind dann tatsächlich eine Woche später zum Notar. Und ja, so sind die Whitelist Hackers entstanden, ohne Businessplan. Wir wussten zwar genau, was wir machen wollten, aber ja, und dann stand das Unternehmen da und dann kamen schon die ersten Anfragen, nächsten Anfragen, ersten Mitarbeiter, und so hat sich das eben entwickelt.
Ich habe als nächstes Stichwort hier zu stehen, der größte anzunehmende Unfall, der GAU. Tobias, Max, was ist das für euch?
Gut, wir sind jetzt im Bereich der Infrastruktur bei mittelständischen Unternehmen unterwegs, und der GAU für einen Mittelständler ist, dass er seine Kernarbeit nicht vollziehen kann. Das kann bei einem produzierenden Unternehmen sein, dass er nicht mehr produzieren kann und keine Produktionselemente mehr verfrachten kann, die LKWs nicht mehr füllen kann, etc. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dass wirklich die Pausetaste im Unternehmen gedrückt wurde, bis auf Weiteres, ist sicherlich der GAU für ein Unternehmen.
Ja, genau. Also sprich, dass Prozesse nicht mehr durchgeführt werden können, dass eine Unternehmung oder auch sogar eine öffentliche Institution nicht mehr handlungsfähig ist. Gerade auch ein persönliches Beispiel aus der Handlungsunfähigkeit ist, ich habe vor kurzem eine zweite Tochter bekommen. Und das ist schon 2 Monate her und wir warten immer noch auf die Geburtsurkunde.
Herzlichen Glückwunsch zur Tochter.
Dankeschön, Dankeschön. Da ist der Prozess quasi jetzt auch unterbunden, weil diese öffentliche Einrichtung ist gerade nicht mehr handlungsfähig und wir müssen jetzt mal warten, wann wir vielleicht irgendwann dann dieses Dokument vielleicht mal bekommen würden.
Marco, jetzt natürlich die Frage an dich aus der Firmengeschichte von Whitelist Hackers. Was ist für dich der größte anzunehmende Unfall?
Also für mich dazu, ich kann den beiden nur zustimmen, aber für mich wäre letztendlich der Super-GAU, wenn dieses Unternehmen, diese Unternehmung nicht mehr wieder handlungsfähig wird. Also sprich, der Schaden kann ja so groß sein, dass das durch einen Reputationsschaden, also dass das ganze Unternehmen nicht mehr handlungsfähig ist oder vielleicht auch eine Insolvenz geben muss. Also dass dieses Unternehmen einfach nie mehr wieder existiert.
So wie Tobias das beschrieben hat, ist das ganz realistisch.
Ja klar, also es ist ein super GAU, nichts mehr zu produzieren, Mitarbeiter nach Hause zu schicken, das ist steht außer Frage. Aber heute müssen Unternehmen darauf gefasst sein, dass dieser super GAU passiert. Also heute müssen sich Unternehmen darauf vorbereiten, sie müssen letztendlich auch reaktiv vorbereitet sein, was passiert, wie handle ich, wenn sowas passiert. Und man kann sich nicht mehr wie früher schützen, indem man eben proaktive Schutzmaßnahmen oder detektive Schutzmaßnahmen hat, sondern man muss die Feuerwehr parat haben, wenn es denn brennt, dass man den Brand auch löschen kann.
In meinem Beispiel.
Zum Beispiel, wie sind meine Meldeketten? Wen muss ich kontaktieren? Wie muss ich nach außen mit den Medien kommunizieren? Wie muss ich intern kommunizieren? Muss ich tatsächlich alle Teile abschalten? Kann ich nur Teile abschalten? Wer ist denn überhaupt noch handlungsfähig? Also es muss ein Plan vorhanden sein. Es muss auch geübt werden. Ähnlich wie es die Feuerwehr macht. Also sie weiß ja auch, welchen Schlauch sie für welches Feuer nutzt. Oder kann sie überhaupt Wasser nutzen? Müssen sie eben mit Schaum löschen? All diese Dinge müssen geübt werden.
So wie du es beschreibst, ist das ja noch mehr Beratung als nur IT und Cyber Security. Weil wenn ich Medien informieren muss, wenn ich Kunden informieren muss, geht ja weit über die technische Dienstleistung hinaus.
Genau, also es ist sowohl technisch als auch organisatorisch. Also das heißt, von der Geschäftsführung bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern muss mehr oder weniger jeder wissen, was er macht. Aber natürlich auch technisch. Also technisch ist für uns immer der Fall, das Einfallstor zu identifizieren, auch zu identifizieren, wie hoch ist denn der Kompromittierungsgrad und ist es denn möglich, letztendlich sowohl Datensicherung zu nutzen, die nicht kompromittiert sind, oder den Schaden entsprechend abzuwehren. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es muss hier sowohl die Technik, also die technische Beratung, als auch die organisatorische Beratung Hand in Hand funktionieren. Es macht keinen Sinn, wenn wir unsere Arbeit tun und im Hintergrund einfach organisatorisch viel Stress aufgebaut wird, was ich verstehen kann. Also wenn ein Geschäftsführer heute mit dem Rücken zur Wand steht, 2000 Mitarbeiter, ihr müsst zu Hause bleiben. Also das ist ja auch ein Signal.
Eine Frage an alle drei Herren. Vor kurzem wurde in Bonn das nationale Cyberabwehrzentrum ins Leben gerufen und vorgestellt. Was meint ihr, bringt das was, Marco?
Grundsätzlich finde ich das gut, dass es sowas gibt, dass eben auch von behördlicher Seite was gemacht wird, weil letztendlich dieses Zentrum sorgt dafür, die Sicherheitslage in Deutschland zu beobachten, Informationen zu sammeln, sowohl Inland, also auch Ausland und eben diese Information zur Verfügung zu stellen. Also man kann das letztendlich vergleichen mit so einem typischen SIEM fürs ganze Land, um die Sicherheitslage auch in so eine Art Ampelsystem darzustellen. Haben andere Länder schon längst und ich finde, das haben wir in Deutschland viel zu spät gemacht.
Definitiv. Im Moment stochert jeder für sich in seinem trüben Wasser, um Dinge zu finden. Und wenn es jetzt eine gemeinsame Quelle gibt, dann ist sowas auf jeden Fall von Vorteil, wenn es dann auch entsprechend genutzt werden kann und wird.
Es ist gut, dass es eine Anlaufstelle gibt für Informationsquellen, für Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Aber in dem Moment, wenn es passiert, entsteht so viel Stress in der IT und in allen anderen Bereichen der Unternehmung. Und da muss schon, wie Marco eben auch schon sagte, ein Plan da sein, an dem man sich halten kann und es müssen Kontakte schon existieren, die man nutzen kann, um den Problemfall möglichst schnell zu identifizieren in der Größenordnung, wie tiefgreifend ist der Schaden bereits und was sind dann daraus gefolgt die nächsten Schritte, die eingeleitet werden müssen.
Wir haben in der Vergangenheit relativ viele Schlagzeilen gelesen zu Angriffen. Beispielsweise in Westfalen, Städte wurden angegriffen. Was sich immer mehr häuft, sind Angriffe auf Kliniken. Wenn jetzt ein Geschäftsführer eines Krankenhauses oder ein IT-Dienstleister einer Stadt bei dir anruft, Marco, was sind die ersten Fragen, die du stellst?
Also es sind immer die gleichen Fragen. Handelt es sich letztendlich um ein isoliertes System, also nur den einzelnen Einzelrechner? Handelt es sich tatsächlich um das ganze Netzwerk? Was ist betroffen? Wie ist es betroffen? Welche Ausmaße hat das? Und vor allen Dingen ganz wichtig, es wurden denn schon Lösegeldforderungen gestellt? Also weiß man denn auch schon, ob denn irgendwelche Aktivisten dahinter stehen hier aktiv entsprechend Kommunikation vorhanden ist? Um zu unterscheiden, ist man mehr oder weniger Zufallsopfer oder ist man letztendlich Opfer und die Täter wissen, dass man Opfer ist und arbeiten eben mit dieser Information.
Wir haben einen Fall im Vorfeld besprochen. Ein Radiosender wurde angegriffen. Man hört es auch im Programm. Es gibt keinen Titel in der Playlist, der neuer ist als 2003, weil es kommt alles noch von der CD. Wie war das?
Also ich finde das ganz interessant, weil letztendlich hier auch zeigt, dass man die analoge Technik wieder rausholen kann. Fakt ist, der Radiosender musste letztendlich das alte Studio wieder reaktivieren. Und es werden jetzt Titel auf Zuruf gespielt, nicht irgendwie von einem Computer oder von der KI eine Playlist erstellt. Und vor allen Dingen witzig ist, das Programm ist momentan so fame, dass das auch so ein bisschen durch die Medien geht und jeder auch diesen Radiosender hören möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass das mal ein Fall ist, wo sich das eine oder andere vielleicht auch positiv wendet. Aber auch hier gab es keinen Plan. Man hat hier relativ schnell versucht, mit einfachen Mitteln zurück zur Normalität zu gehen. Ja, und hat halt hier in dem Fall das Glück, dass das gut ankommt. Aber ich bitte, das nicht auf andere Dinge zu projizieren, weil wie Tobias schon gesagt hat, ich glaube, in der Produktion kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt von heute auf morgen, die Mitarbeiter müssen mit der Hand nähen, als Beispiel. Also kann ich mir kaum vorstellen.
Das sind wahrscheinlich auch 99,9% der Fälle, die nicht diesen unterhaltsamen Hintergrund haben wie bei dem Radiosender, sondern eher, man wartet beispielsweise auf eine Geburtsurkunde oder man will sein Auto anmelden bei der öffentlichen Verwaltung, geht nicht, hat solche Konsequenzen, dass die Autohäuser sagen, wir haben keinen Parkplatz mehr, wir verkaufen die Autos, aber wenn die nicht zugelassen werden, kommen die nicht auf die Straße. Wie geht's dann weiter bei euch, wenn du diese Informationen hast und weißt, also Lösegeldforderung ist da und so weiter?
Wir versuchen diesen Einstiegsweg nachzuvollziehen und versuchen so alles zu isolieren und zu analysieren. Können wir letztendlich wieder alles herstellen? Sind Backups vorhanden? Können wir beispielsweise auch, wenn es jetzt heute um eine Ransomware handelt, können wir die Verschlüsselung oder gibt es da schon Technologien, um diese Verschlüsselung zu lösen? Also es ist ein klares Vorgehen, um letztendlich auch erstmal zu analysieren, was ist vorgefallen. Also es gibt nicht den Plan, wir stellen den Schlüssel wieder her. Es ist auch eine ganz klare wirtschaftliche Betrachtung.
Was mache ich dann als Geschäftsführer, wenn du sagst, es könnte das sein? Ich will ja eine schnelle Lösung haben. Wie Tobias sagt, ich will doch, dass meine Fertigung so schnell wie möglich läuft und die Kunden keinen Ausfall haben.
Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht.
Scheiße.
Ja, genau. Also wenn wir das alles tun, heißt es noch lange nicht, dass wir dann zum Schluss ein Patentrezept haben und so, morgen seid ihr wieder lauffähig. Wir können nur dabei helfen, einzuschätzen, wie groß ist der Schaden. Und wir können dabei helfen, wie weit können wir diesen Schaden minimieren oder vielleicht auch ganz und gar eliminieren. Aber eine Garantie können auch wir nicht geben.
Tobias, was heißt das für eure IOK-Kunden?
Das, was wir auch schon seit einigen Folgen und auch seit einigen Jahren predigen, so viel präventive Maßnahmen wie möglich durchführen. Da gibt es mitunter ganz banale Themen, die jetzt auch in den Medien wieder publik werden, weil sie regelmäßig Einfallstore gewesen sind. Multifaktor-Authentifizierung ist da zum Beispiel ein so ein Thema. Oder ja, ungepatchte Systeme, also Systeme, die einige Zeit auf dem Buckel haben und nicht gewartet und gepflegt wurden. Und so ein paar Basishausaufgaben einfach zu tun, kann das Problem oftmals schon abwenden oder deutlich kleiner werden lassen. Und auf der anderen Seite sich wirklich mit dem Thema bewusst machen und sich damit beschäftigen, dass es eben nicht mehr um IT-Sicherheit geht. Ich brauche eine Firewall, dass es meinen Servern gut geht, sondern ich brauche einen Security-Plan, ich brauche auch einen Notfallplan, weil es hier um Unternehmenssicherheit und um den Fortbetrieb des Unternehmens oder der Einrichtung geht.
Max, was sagen deine Kunden, wenn du da hinkommst und du immer wieder das Gleiche erzählen musst, patcht eure Systeme und so weiter?
Ja, man muss schon sagen, dass auch bei den Kunden mittlerweile etwas mehr Verständnis für die ganze Thematik aufgekommen ist, weil es halt sehr viel in den Medien ist. Man hört überall die Einschläge, man hört auch oft dann bei den Kunden, oh, ich habe hier wieder einen Lieferanten, der ist wieder betroffen. Müssen wir noch bei uns etwas nachziehen, nachschärfen, nachjustieren? Und das ist entsprechend wichtig, sich das Bewusstsein für die IT-Sicherheit immer wieder zurückzuholen und dort die Best Practices umzusetzen mit Thema Netzwerksegmentierung, AV-Schutzsysteme aktuell halten, Security Operations Center auch mit ins Boot zu holen, dass man auch proaktiv die Unternehmen überwachen lässt von entsprechenden Forensikern, um erst diesen Schadensfall komplett abzuwenden.
Wenn die das alle machen, ist Whitelist-Hackers arbeitslos.
Ja, also was Max ganz toll erklärt hat, ist, dass sich dieses Wort Bewusstsein. Und ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten. Wie auch Tobias vorhin erklärt hat, wir haben von staatlicher Seite wird viel getan. Wir haben das Cyber Crime Zentrum, wir haben das BSI, wir haben das Cybersicherheitsnetzwerk, wir haben die Cyber Allianz für Cybersicherheit. Also alles tolle Sachen. Nur das Bewusstsein. Und ich glaube, das Bewusstsein muss man schon viel früher einschalten. Und zwar, also ich finde, die Automobilindustrie macht es uns ganz toll vor. Da wird das Bewusstsein für Sicherheit schon in der Schule geschärft. Also ich weiß noch, ich musste in der Schule einen Fahrradführerschein machen und da habe ich gelernt, der hallo, rote Ampel ist gefährlich, ich darf nicht über die Straße gehen, ich muss nach rechts und links schauen. Und genau das muss heute vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert werden, der Umgang mit modernen Medien. Also unser Nachwuchs, unsere Kinder, die werden in diese digitale Welt reingeboren, aber keiner erklärt ihnen, welche Gefahren das es da gibt. Und ich glaube, wenn wir das heute irgendwie etablieren, wie es beispielsweise in den skandinavischen Ländern ist, oder ich war vor kurzem in Indien und da an der U-Bahn war eine Telefonnummer, ey, hallo, was ist Cybercrime? Und wenn du einen Cybercrime-Vorfall hast, hier ist die Hotline, da kannst du dich jederzeit an uns wenden. Und dann gibt's auch in der U-Bahn immer wieder Tipps, was sollst du tun? Du sollst deinen Ausweis nicht kopieren und die ganzen Geschichten. Und ich glaube, das wäre was man auch in Deutschland vielleicht mal tun sollte, ganz früh anfangen. Nicht, dass hier Max, Tobias und ich jeden erklären müssen, Cybersicherheit ist notwendig. Wir müssen dahin kommen, dass jeder weiß, wow, den Max und den Tobias, den braucht es tatsächlich. Also das ist das, wo wir hinkommen müssen.
Was macht uns die Automobilindustrie vor? Du hast es so angeschnitten.
Ja, jeder von uns weiß, ich muss mich anschnallen. Jeder bringt sein Fahrzeug regelmäßig zum Kundendienst, ob die Bremsen runter, also ob die verschlissen sind oder nicht. Jeder wechselt regelmäßig Öl. Also die suggeriert uns, du musst, damit dein Auto gesund bleibt, es jeden, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder sonst was in die Werkstatt bringen. Du musst es pflegen, du musst es warten. Also und dann gibt's auch noch gewisse Sicherheitsmerkmale, die ich für viel Geld dazu kaufen kann. Also Airbag und Sicherheitsgurt ist mittlerweile normal, aber also, und da geben Privatpersonen, Firmen viel Geld dafür aus, dass das eben toll ist, dass man ein sicheres Auto hat. Und das Argument, was wir doch alle haben, ich kaufe doch lieber, ich will jetzt keine Marke nennen, ich kaufe lieber ein deutsches Auto als beispielsweise ein japanisches Auto, weil das deutsche Auto ja viel sicherer ist. Also das hat uns die Automobilindustrie sehr gut vorgemacht.
Brauchen wir einen IT-TÜV?
IT-TÜV, ja, wird viel diskutiert. Also ich habe dieses Wort auch schon tatsächlich benutzt, diesen IT-TÜV. Es gibt ja mittlerweile viele Dinge, die in diese Richtung gehen. Also ich habe eine ISO, ich habe jetzt NIS 2. Also viele Dinge gehen ja mittlerweile in diese Richtung, um mehr oder weniger IT-Sicherheit zu attestieren. Und es ist auch so, dass aus der Wirtschaft mittlerweile auch gerade bei den Versicherern mehr oder weniger ein gewisses Attest gefordert wird. Geschäftsführer werden in die Haftung genommen. Also da kommt einiges. Aber ich glaube, diese Maßnahmen, ich nenne es jetzt mal Zwangsmaßnahmen, die sind irgendwie immer noch hart. Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass Bewusstsein, wie es Max gerade gesagt hat, freiwillig zu machen. Dass sie wissen, ja, ich muss das machen, ich muss mich, aber ich muss auch meine Umwelt damit schützen.
Max, Tobias, IT-TÜV, Daumen hoch, Daumen runter.
Ist erstmal schon eine gute Idee, auf jeden Fall.
Wir versuchen sowas bei unseren Kunden wirklich durchzusetzen. Wenn wir Neukunden kennenlernen, haben wir ja Basismaßnahmen, die wir intern dann auch gerne den IT-TÜV nennen, wo wir wirklich uns versuchen, in die IT-Umgebung reinzudenken, um da sowas wie einen TÜV-Stempel dran zu setzen oder eben die TÜV-Plakette abzukratzen, was häufiger der Fall sein wird.
Wir haben am Anfang über Geschichten gesprochen und Marco, wir haben ganz viele Geschichten schon von dir im Vorfeld gehört. Die sollen auch die Podcast-Hörer von IT auf die Ohren zu hören bekommen. Die Entstehung von den Whitelist-Hackers ist ja irgendwie schon ganz lange vorprogrammiert gewesen, indem du Schulprogramme gehackt hast. Ist das richtig?
Nicht ganz. Also es war eine Strafarbeit. Wie bin ich zur IT und IT-Sicherheit gekommen? Ich habe eine Strafarbeit gehabt, weil ich eine Mitschülerin einmal Wasser über den Kopf geschüttet habe.
Macht man aber auch nicht.
Das stimmt. Aber
machst du auch nicht wieder.
Ich kann das bei dieser Mitschülerin nicht garantieren, aber ich habe die jetzt auch schon lange aus den Augen verloren. Und es gibt einfach Fächer, die verstehe ich nicht, warum man die machen muss, wie in dem Fall Hauswirtschaft und Kochen. Aber das ist eine andere Geschichte. Fakt, ich habe das getan und ich habe 50 Seiten Strafarbeit bekommen. Und diese 50 Seiten, also ich habe das Angebot von unserem EDV-Lehrer, so wie das damals noch hieß, bekommen, dass ich die 50 Seiten nicht schreiben muss, wenn ich denn für die Schule in Dreisatz lernen und Prüfungsprogramm schreibe. Ich dachte, wow, das mache ich, weil ich, also mit der Intention, nicht weil es mir Spaß macht, sondern weil ich schneller fertig bin. 50 Seiten kostet Zeit X. Das zu programmieren, dachte ich, kostet vielleicht ein Zehntel Zeit. Und als ich das dann gemacht habe, habe gemerkt, dass das sehr lange dauert. Und dann kam auch so ein bisschen der Perfektionist durch und das soll es auch noch gut ausschauen. Es hat sehr lange gedauert, aber ich hatte auch eine Wut im Bauch. Und ich wusste damals nicht, dass das ein Backdoor ist, aber ich habe eine Hintertür programmiert. Und zwar jeder, der einen einfachen Code wusste, also das war das Ergebnis, es wurde immer nach Ergebnissen gefragt und wenn man diese Zahlenkombination eingegeben hat, dann wurden eben alle Lösungen aufgezeigt. Also es war ein Backdoor. Und die Schule hat dieses Programm tatsächlich 4 Jahre benutzt, bis das aufgefallen ist. Da sind aber schon einige Schulaufgaben gelaufen. Und als ich das programmiert habe, war ich, glaube ich, 14 oder 15. Und da habe ich auch gemerkt, dass man viel Spaß haben kann und ja auch noch straffrei sein kann. Und so habe ich eben die Interesse für IT-Sicherheit oder eben allgemein für die IT und was man damit treiben kann, für mich entdeckt.
Bis dahin kann ich das alles nachvollziehen. Die Herren haben auch geschmunzelt, genauso wie ich über die Geschichte. Aber da gründet man ja noch nicht so eine erfolgreiche Firma, wie das die Whitelist-Hackers am Ende geworden sind. Was ist dann passiert?
Mein Berufsweg war ein Leidensweg. Als ich dann gemeint habe, ich möchte ja mit IT mein Geld verdienen, das war ja in den 90ern, meinten meine Eltern, ja, die Sache mit dem Internet ist eine Modeerscheinung und ich soll doch was Bodenständiges machen, Koch, weil gegessen wird immer, oder in die Elektrotechnik, Strom brauchen die Menschen immer. Ja, und dann bin ich tatsächlich in die Elektrotechnik. Und von da aus hat mich aber die IT nie losgelassen, von der Elektrotechnik dann in die Informationstechnik und von da aus dann in die Telekommunikation. Und dann habe ich eben Vermittlungsstellen auf Gebührenbetrug untersucht und ich habe mir war es auch immer wichtig, Schwachstellen darzustellen. Und ich habe immer irgendwie Kritik bekommen, das, was du machst, ist verboten, Gebührenbetrug gibt's nicht und du landest mal im Gefängnis, du willst Firmen hacken, das ist verboten. Also war ein steiniger Weg. Aber ich bin glücklich, dass heute so ja die Wörter Pentest oder Attack Simulation oder Angriffssimulation, dass das heute etabliert ist und keiner mehr uns irgendwie droht, dass wir irgendwann mal im Gefängnis landen.
Du bist auch immer auf der guten Seite gewesen, also in Anführungsstrichen, oder?
Ja, das ist immer das, was ich gefragt werde. Warst du denn früher mal irgendwie in so einer Gruppierung? Warst du denn mal böse? Außer das, was vielleicht jeder mein Alter gemacht hat, dass wir Spielekopien, die damals zu dem Zeitpunkt noch nicht strafbar waren, am Schulhof mehr oder weniger getauscht haben, würde ich sagen, habe ich nie irgendjemand was Böses getan. Also ich will jetzt nicht behaupten, ich habe immer nur illegale Sachen gemacht, aber ich habe nie jemanden geschadet.
Außer der Frau mit dem Wassereimer über dem Kopf.
Ja, genau, das meinte ich eben. Also, aber ich habe nie jemanden bewusst geschadet. Ich habe mit meinen Tätigkeiten immer versucht, den Usern, den Menschen zu helfen und aufzuklären, was IT-Sicherheit ist. Das war mir wichtig. Und mir war auch wichtig, immer darzustellen, dass IT-Sicherheit und dass Hacker eigentlich nichts Böses sind. Dass dieses Wort Hacker von den Medien ein bisschen verunstaltet wurde.
Und trotzdem musstest du das dir nochmal höchstrichterlich bestätigen lassen, der Heise Verlag, du und noch ein dritter Partner mussten klagen, um nachzuweisen, der Job, den wir machen, das ist nichts Fieses.
Ja, das war dann so das nächste Medienaufsehen bei uns im Land. Der Paragraph 202c, der Besitz von Hacker-Tools wurde dann auf einmal unter Strafe gestellt, als überhaupt Paragraph 202. Und da war ich dann auf einmal mittendrin in so juristischen Gefechten. Und der Heise Verlag hat es aufgenommen, dann Hochschulprofessor. Und zwar ja, ging es dann daran, also der Heise Verlag hat dann auch eine Selbstanzeige gemacht, indem er Hacker-Tools gemacht hat. Und das BSI hat damals ja auch so eine Distribution rausgegeben. Also es war eine Riesendiskussion. Dürfen wir denn tatsächlich noch irgendwelche Werkzeuge benutzen, die wir jeden Tag brauchten, um unsere Aufgabe durchzuführen? Und dann gab es eben diese Verfassungsbeschwerde, die jeder von uns eingereicht hat. Und es wurde dann letztendlich an den Paragraphen 202 zwar nichts mehr geändert, aber es wurde eben richtig gestellt, also wer darf und wie ist das denn zu interpretieren, dieser Paragraph? Also man hat dadurch eben Rechtssicherheit erlangt, dass wenn man, wie wir das berufsmäßig benötigen, wenn man damit nichts Böses anstellt, wenn man letztendlich Forschungszwecke sind erlaubt, also dass das dann legal ist.
Und es gibt einige spektakuläre Dokumentationen darüber, was ihr gemacht habt, weltweit sogar. Eine wurde auf der CeBIT präsentiert, zusammen mit einem großen Antivirenhersteller. Was habt ihr da genau gemacht? Ihr habt die Nürnberger U-Bahn simuliert.
Ja, also viele Medien schreiben, die Nürnberger U-Bahn wurde gehackt. Also das war so, das wurde dann auch so suggeriert, was nicht ganz richtig war. Wir hatten tatsächlich ein Projekt, wo es darum ging, wir wollen erforschen, würden denn heute Angreifer, wenn sie die Möglichkeit haben, auch Personenschäden in Kauf nehmen? Was damals noch weit weg war, aber damit Corona sehr nahe kam, kommen wir aber später dazu. Also das heißt, wir haben die Nürnberger U-Bahn, die ja fahrerlos war, simuliert. Und mit echter Technik. Und das Einzige, wir haben nicht die echte U-Bahn fahren lassen, sondern wir haben das mit einer Modelleisenbahn nachgebaut, haben dann auch Videoaufnahmen gemacht, um Überwachungskameras simulieren zu können, auch die Fahrstände simulieren zu können. Und haben.
Ihr habt so einen Honeypot ins Netz gestellt.
Genau. Und haben dann auch eine kleine Sicherheitslücke eingebaut, um zu schauen, kommen da Angreifer, nutzen sie diese Lücke und entdecken wir dadurch neue Sicherheitslücken und haben das entsprechend beobachtet. Und das war ein Forschungsprojekt und man kann da auch das White Paper heute noch nachlesen. Man kann das ganz normal googeln, Honey Train Project. Und da sieht man eben, was wir damals erforscht haben und wie viele Personen aus welchen Ländern, mit welcher Motivation, wie angegriffen haben, was angegriffen haben und welches Ziel das sie erreicht haben.
Wir werden das alle googeln. Aber fass uns das mal bitte kurz zusammen. Wer hat angegriffen? Was passiert? Was wurde in Kauf genommen?
Ja, also es wurden tatsächlich Personenschäden in Kauf genommen. Die U-Bahn einmal zu meinen Gleisen gebracht. Das war dann so, boah, die sind ganz böse. Dann haben wir natürlich auch versucht, die Angriffsländer zu koordinieren, indem wir nicht nur die IP-Adressen, sondern auch die Arbeitszeiten in Anführungszeichen übereinander gelegt haben. Dann haben wir, wie viele Personen oder wie viele Angriffsgruppen es waren. Es waren in dem Fall 48. Und vor allen Dingen auch wichtig ist, welche Systeme, also sind denn Angriffe damals noch auf Industriestandards, was ein bisschen weit weg war? Gibt es denn tatsächlich das Know-how bei Cyberkriminellen auf Industrieanlagen anzugreifen, dann Betriebssysteme war so ein Thema, Netzwerktechnologie war ein Thema, all das war ein Thema und das haben wir entsprechend dann auch aufbereitet, grafisch dargestellt und bewiesen, dass sowohl Industrieanlagen im Fokus sind, was heute selbstverständlich ist, welche Länder so Angriffsvektoren, da waren eben auch die typischen Bekannten wie Russland, China, aber auch Deutschland und die USA sind da aufgetaucht. Und mit welchen Technologien, dass sie das eben gemacht haben.
Tobias, wie profitiert der IOK-Kunde von dem Wissen, was in so einem Forschungsprojekt mit der Nürnberger U-Bahn rauskommt?
Er schärft auf jeden Fall die Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt die Whitelist-Hackers in Kundensituationen initiieren können, wo es eben noch nicht zu einem Angriff gekommen ist, sondern wo sich der Kunde Gedanken darüber macht, ja seine Verwundbarkeit zu erkennen, da ist ja die geballte Erfahrung dann sofort da und kann dann an der Stelle direkt genutzt werden.
Marco, du hast gesagt, das kam dann später mit Corona noch viel, viel deutlicher zum Tragen. Was heißt das?
Ja, leider. Wir hatten, ich muss sagen, leider, es war dann auch, dass wir einen Vorfall hatten, wo ein Klinikum angegriffen wurde und wo die Angreifer einfach da gedroht haben, Beatmungsgeräte durch die Kompromittierung der Firmware zu kontrollieren, aber auch so kaputt zu programmieren, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Und das war für uns natürlich auch eine ganz neue Situation. Wir wissen alle mit den Beatmungsgeräten, was während der Corona-Zeit los war, dass das Mangelware ist oder war, Entschuldigung. Und das war für uns eine Situation, wo wir dann auch einmal wussten, ja, jetzt ist es so, wenn wir nicht Tag und Nacht arbeiten, dann haben wir auch das Problem mit Menschenleben. Früher waren, ob da Daten oder ob da Daten abgegriffen wurden, ja, oder ob da meine Geburtsurkunde nicht ausgestellt wurde oder ob da irgendwie jetzt vielleicht eine Fabrik nicht mehr produzieren kann. Es ist alles hart. Aber wenn es dann darum geht und man weiß, ja, es sind da insgesamt 13 Menschenleben, die da dran hängen, war für uns auch neu. Also
wie habt ihr dann reagiert? Was habt ihr gemacht?
Es war hart. Also uns hat niemand gelernt in der IT, also vielleicht ein Arzt oder ein Psychologe, der bekommt das gelernt, damit umzugehen, dass es auch mal einen Tod gibt oder dass es Menschen nicht so gut geht. Wir haben das nicht gelernt und war natürlich Chaos. Also Tag und Nacht arbeiten für uns war so, ich persönlich konnte nicht mehr schlafen, weil jedes Mal, wenn ich dann übermüdet ins Bett gefallen bin, hatte ich ein schlechtes Gewissen und dachte, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich bin dafür verantwortlich. Also es war eine komplett neue Situation.
Wie ist der Fall ausgegangen?
Ja, der Fall ist so ausgegangen, dass einfach die Angreifer nachgelassen haben, weil wir konnten nicht wirklich analysieren, weil die Geräte gebraucht wurden. Und es ist in dem Fall gut ausgegangen. Irgendwann wurden entsprechend die Geräte getauscht. Aber es ist nicht so, dass man aktiv forensisch analysieren konnte, wie man es beispielsweise in einer Industrieanlage machen konnte, sondern man musste schauen, dass das auch in dem Fall kompromittiert aufrechterhalten wird.
Das, was ich in der letzten Zeit häufig lese, sind tatsächlich Angriffe auf Krankenhäuser, auf Kliniken. Hast du eine Erklärung dafür, warum die mittlerweile so in den Fokus kommen?
Das ist relativ einfach. Auch wir haben hin und wieder ein Projekt in Kliniken. Ein Klinikum hat schwere Voraussetzungen. In der Klinik darf jeder rein. Ich darf als Patient rein, ich darf als Besucher rein. Dann habe ich natürlich auch Personal, da habe ich wechselndes Personal. Und die Infrastruktur in Kliniken ist ebenfalls gewachsen. Dann wird da mal ein neues Gerät gebracht und dann sind eben verschiedene medizinische Geräte, die da irgendwo eingebracht werden. Dann sind Anwendungen, die Patientendaten aufzeigen. Dann habe ich da mal irgendwie ein Röntgengerät, was neu aufgebaut. Also das heißt, ich habe in einer Klinik einen Zusammenschluss von unendlich vielen verschiedenen IT-Technologien und auch unendlich vielen Personen, die da Zugriff haben. Das ist aus meiner Sicht ist nach wie vor eine Klinik eins der schwersten Unternehmen, wenn man so will, was man sichern kann. Weil, ich weiß nicht, Tobias und Max, wie viele Kliniken kennt ihr, die heute neu gebaut werden und gesagt, jetzt stehen wir da, jetzt designen wir komplett neue IT-Infrastruktur. Die ganzen Kliniken, die ich kenne, wo das passiert ist, die existieren schon. Und das ist mehr oder weniger eine Infrastruktur, die historisch gewachsen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum natürlich Kliniken mehr oder weniger in der Messlatte der IT-Sicherheit ganz weit unten ist und auch zum Glück jetzt sowas wie ein Krankenhaus-Sicherheits-Zukunftsgesetz heißt das, glaube ich, entstanden ist, um da zu fördern, dass mehr Sicherheit in den Kliniken vorherrscht und unter anderem auch für medizinische Geräte. Also man tut da einiges und zum Glück tut man da einiges. Aber ich möchte da niemanden verurteilen. Vor allen Dingen haben wir in der Klinik auch noch die Situation, dass das nicht ein Unternehmen ist. Da ist der Arzt, der eben für sich einzeln ist. Dann ist der nächste, die nächste Fachabteilung, die für sich gesondert ist. Und dann gibt's da wieder ein kommerzielles Unternehmen. Also es ist sehr schwer, so eine Klinik IT-technisch sehr sicher zu machen.
Tobias, Max, aus eurer Erfahrung, wenn ihr in eine Klinik kommt, ist das anders, die Kundenstruktur, die Aufgaben, die Fragen, die euch gestellt werden, als beispielsweise bei einem Autohaus?
Gut, wir betreuen hauptsächlich immer die Infrastrukturen, sehen aber trotzdem, dass es dort ganz spezielle Anforderungen in den Programmen, in den Applikationen, die auf den Servern laufen. Die laufen nicht nur ein, zwei Jahre, die laufen wahrscheinlich sogar Jahrzehnte. und oder vielleicht gibt es von diesen Programmen, die auf den Servern laufen, auch gar keine Hersteller mehr teilweise, die dann einfach die nicht mehr existieren aufgrund von Insolvenz oder etwas anderen, und dann muss diese Software aber trotzdem noch weiter betrieben werden ohne Aktualisierungen. Und das macht es auch natürlich extrem schwer, diese Systeme dann abzusichern. Dafür muss man sich dann gesonderte Konzepte überlegen, dass sie dann extrem abgesichert werden, abgeschottet werden, trotzdem noch im Netzwerk erreichbar bleiben. Und das sind natürlich ganz spezielle Herausforderungen, die sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Kraft für die IT-Adressatoren gebraucht werden. Und deswegen ist es da schon eine ganz besondere Anforderung.
Ganz kleines Beispiel. Mein Hausarzt, wenn ich einen Termin bei dem habe und kann auf den Monitor schauen, da feiert MS-DOS fröhliche Urstände. Da rede ich schon ein bisschen länger mit ihm über das Thema Sicherheit. Dann kriege ich immer, ja, komm, wird schon. Das, was ich im Kleinen erlebe, erlebt ihr das, Tobias, bei der IOK auch im Großen?
Ja, im Prinzip schon. Wir werden tagtäglich mit Situationen konfrontiert, wo Umgebungen ja betrieben werden, die ja überhaupt nicht mehr tragbar sind. Wenn wir das Auto und den TÜV einfach mal wieder sehen, kommt es einem vor, dass man manchmal mit abgeschnittenen Gurten und nur drei Rädern am Auto bei 130 auf der Autobahn rumfährt, wenn es glatt ist. Und das ist manchmal wirklich ja schon grob fahrlässig, was wir da teilweise sehen. Und das Hauptproblem ist, dass Menschen sich scheinbar schüren, Entscheidungen zu treffen. Denn es muss eine Entscheidung getroffen werden, dass hier eine Lösung abgeschaltet wird, dass ein System abgeschaltet wird, dass es Veränderungen geben muss. Und das haben wir tagtäglich.
Wir haben schon drüber gesprochen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, relativ hoch ist. Ist sie bei Krankenhäusern und bei Kliniken noch höher?
Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, weil jeder ein- und ausgehen darf in ein Krankenhaus und eine Klinik. Also wir hatten ja verschiedene Tests, also sogenanntes Threat Teaming, wo wir letztendlich einen Angriff mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stellen, in einer Unternehmung, in dem Fall in einer Klinik, simuliert haben. Und ich meine, ich kann da reingehen als Besucher. Ich konnte an diesen Geräten Sachen tun. Ich konnte Netzwerkstecker ziehen. Ich konnte in die Infrastruktur rein. Also das ist, in den Klinik hat ja so eine vielfältige Palette von Überwachung bis Multimediasystemen für die Patientenbetten bis, wie Max schon gesagt hat, verschiedene Anwendungen, die aus Kostengründen auch noch laufen müssen. Dann wiederum Anbieter, die vielleicht mit der IT-Sicherheit nicht so konform sind, aber mit der Usability, die vielleicht verstehen, wie der Markt funktioniert. Also es ist sehr komplex.
Wir wollen jetzt nicht alle Geschäftsführer von Autohäusern oder von Fertigungen oder von mir aus Lebensmittellogistikern in Sicherheit wiegen. Wie häufig, glaubst du aus deiner Erfahrung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man angegriffen wird? Wie ein Lottospiel oder?
Was ich immer so gerne als Beispiel heranziehe, Lotto. Wie viele Menschen spielen Lotto? Und die Wahrscheinlichkeit, einen Lottogewinn zu haben, ist 1 zu 250 Millionen.
Ich glaube immer noch dran.
Ja, das ist das Problem. Oder Wohnungseinbrüche. Jeder von uns zu Hause macht irgendwas. Er hat eine tolle Tür und er hat auch ich glaube, jeder von uns hier hat wahrscheinlich eine Hausratversicherung oder, also, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, dass man, einen Einbruch, weiß das jemand?
Da baue ich auch drauf.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 328, so sagt die Statistik. Und wenn man jetzt so Flugzeug abstürzt, also viele haben Flugangst, ne, aber die Wahrscheinlichkeit, im Flugzeug einen Absturz zu erleben, ist 1 zu 12 Millionen. Es ist die entscheidende Frage, wie hoch ist der Fall statistisch, dass ich eben Cyberangriff erlebe? Ich persönlich, entweder in der Firma oder ich persönlich als Privatperson.
Oh, ja, also ich hätte jetzt fast 100% gesagt, oder?
Ja, vielleicht 1 zu 2.
Ja, sehr gut, 1 zu 4. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit von allen Ängsten, die wir haben, ist bei einem Cyberangriff am niedrigsten momentan. Und was tun wir dafür? Wer hat zu Hause irgendwie Sicherungsmaßnahmen? Vielleicht wir hier schon, wie wir sitzen oder stehen. Aber wer macht das schon? Wer macht sich Gedanken? Wer macht sich Gedanken darüber, dass wenn er heute irgendwie einen Fernseher kauft in einem Markt und den irgendwie ins Heimnetzwerk stellt, dass der vielleicht auch die Kamera aktivieren kann, dass er mein Verhalten, was ich anschaue, dass ich das vielleicht in isolierten Netzwerk haben sollte? Macht sich doch kein Mensch irgendwie Gedanken, oder?
Ich könnte euch stundenlang zuhören, aber ich kann Marco besonders nicht aus dieser Runde entlassen, ehe wir noch auf das Angebot eines großen Streaming-Anbieters zu sprechen kommen, wo du eine nicht unerhebliche Rolle spielst. Was hat's damit auf sich?
Tja, das ist jetzt so dieses Jahr ein Projekt, was wir haben, und ich freue mich riesig darauf, muss ich vorausschicken. Und zwar unsere Projekte, die wir so gemacht haben im Laufe der Zeit, sollen verfilmt werden. Also das heißt, all das, was wir gemacht haben, soll in einer Serie verfilmt werden. Natürlich ein bisschen Fiktion soll auch dabei sein. Also das heißt, wir werden da wahrscheinlich nicht mit der Bahn anreisen, vielleicht hin und wieder mal mit dem Hubschrauber kommen. Aber Projekte, wo wir Fälle gelöst haben, wo wir in Unternehmen eingebrochen sind oder Unternehmen, die kompromittiert wurden, wo wir entsprechend das gelöst haben. All das wird in einer Serie dargestellt. Momentan sind wir da mit Drehbuchautoren zusammen, die das aufschreiben. Dann wird eben das Casting gemacht. Also wir gehen davon aus, so ist der Zeitplan, dass in 2 Jahren das dann auch zu sehen ist.
6 Teile sollen es werden, hast du uns verraten. Das sind 6 Fälle, nennen wir die spektakulärsten.
Boah, also ich habe da ja mal so eine Präsentation gemacht, die nennt sich Hack Factor, aus dem Tagebuch eines Pentesters. Und ja, boah, also ich glaube, das ist zwar der letzten 2 Jahre, aber es gibt einen Fall, der etwas älter ist als 2 Jahre. Das war, als wir zu einer Bank gerufen wurden, die mehr oder weniger zahlungsunfähig war, ohne dass sie wusste, dass sie zahlungsunfähig war. Und das,
um welche Summe ging's da?
Ja, das ist fast unglaublich. Ich tue mir immer schwer, weil ich, wenn wir das erzählen, na, denke ich mir, es glaubt mir keiner, aber es waren 1,2 Milliarden Euro. Und immer wenn ich über Bankräuber beispielsweise bei Aktenzeichen XY sehe, da mal 40.000 Euro, ich glaube, wenn die mal 100.000 Euro holen, ist es wahrscheinlich viel.
Oder wenn Ronald Biggs, der Legendäre vom Postraub in England, war ein Waisenknabe, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen waren das? Ich glaube, 40 Millionen Pfund. Ich bin mir nicht sicher. Also bitte,
das heutige Bestand wären es ein paar mehr, aber. Ja,
aber das ist jetzt, die Aussage mit den 40 Millionen Pfund ist jetzt nicht recherchiert. Aber Fakt ist, 1,2 Milliarden Euro. Ich habe meiner Tochter versucht, diese Summe zu erklären, als sie noch jünger war. Ich meinte, wenn sie heute anfangen würde zu zählen, würde sie das nicht erzählen können. Also war ein spektakulärer Fall. Technisch war das relativ einfach. Die Bank hatte einfach ein Netzwerk, was technisch amateurhaft war. Also die hatten eine Verschlüsselung für die Standortvernetzung gemacht. Die war gar keine Verschlüsselung. Also WIP ist nicht mehr, ist keine Verschlüsselung mehr. Die hatten Backend, was in keinster Weise gesichert war, und sowas den Angreifern relativ einfach möglich einzudringen.
Wie lange braucht man, um 1,2 Milliarden zu klauen?
Also,
ich frage für einen Freund.
Ach so, also ich finde, der Aufwand und der Nutzen war sehr groß. Was die Angreifer gemacht haben, die haben das komplette Backend nachgebaut, und die Bank wusste nicht, dass es letztendlich Angreifer in dem Netzwerk hat. Und während die Bank ganz normal weiter getradet hat und ihre Kundengeschäfte nachgegangen ist, haben eben die Angreifer im Hintergrund das komplette Kapital abgezogen. Aber in der Zeit, wenn Kundenaufträge kamen, trotzdem Auszahlungen an Kunden gemacht, aber alle Einnahmen abgezogen. Und ja, an dem besagten Tag waren die da nicht mehr zahlungsfähig, und dann kam eben auch die BaFin ins Spiel und sagte, ja, was ist mit euch los? Ihr seid nicht mehr zahlungsfähig. Und sie waren da komplett überrascht. Und dann wurden wir eben zur Analyse gerufen.
Und die hat was erbracht?
Also, das war eine der schnellsten Analysen, die wir hatten. Wir konnten relativ schnell diesen Einfallsweg, von dem ich ja vorhin erzählt habe, aufdecken. Und was einfach auch in dem Fall ein Glücksfall war, wir konnten auch die Tätergruppe identifizieren und wo sie sitzen.
So wie man sich's vorstellt?
Ja, es ist jetzt nicht so, die saßen für uns im rechtsfreien Raum, in dem Fall auf den Bahamas. Also für uns war der Auftrag an dieser Stelle erledigt. Aber dann kam eben der Versicherer auf die Idee, dass wir irgendwie mit denen verhandeln sollten. Ich muss dazu sagen, es ist grundsätzlich nicht Bestandteil unserer Dienstleistung, dass wir eben mit einem Angebot an die herantreten sollen, dass sie die Summe wieder zurückzahlen sollen und einen gewissen Teil behalten dürfen.
Wie redet man von Hacker zu Hacker?
Das war eben die Idee, dass Psychologen, dass Hacker zu Hacker anders miteinander sprechen, als wenn sie da irgendjemanden Verhandlungsführer eingeschaltet hätten.
Und dann seid ihr wirklich auf die Bahamas geflogen?
Wir fanden das eine coole Idee anfangs.
Anfangs nur?
Anfangs. Also wir dachten, wir werden da bezahlt für Flug auf die Bahamas und tolle Eindrücke und dann vielleicht mal kurz ein Gespräch führen. Aber als wir dann in den Flieger saßen, sind wir alle auf die Idee gekommen, dass das eine dumme Idee ist, weil wir uns ausgemalt haben, was Menschen für diese Summe machen werden.
Töten.
Ja, wir haben es, glaube ich, auch so ausgesprochen, ja. Also wir haben von roter Laserpunkt, der mir auf der Stirn erscheint, wenn ich aussteige, bisschen. Also wir haben, es war, heute kann ich drüber lachen, aber wir waren dann auch so ängstlich, dass wir dann im Hotelzimmer zu dritt geschlafen haben, gegenseitig uns überwachten wollten, aber geschlafen hat so und so keiner und es waren die ganze Nacht nur Vorwürfe. Du hast mich hingeschickt, ich habe Kinder, du nicht und ich mache das nicht mehr mit, ich kündige. Also es war eine harte Nacht, muss man sagen.
Und dann kam der Morgen und dann?
Einer von uns sollte da hingehen und sollte mit ihm sprechen, um die anderen zwei zu schützen. So war die Idee. Also ja, wir sind dann, also ich bin dahin, die anderen beiden Kollegen waren da mehr oder weniger im Hintergrund. Und was dann passiert ist, waren die besten 5 Tage auf den Bahamas, die ich jemals erlebt habe.
Warum?
Ja,
Also die haben erstmal mit euch tatsächlich geredet.
die haben, aber wie halt, ne? War wie in, also das kann man vielleicht auch deshalb irgendwie der Grund, warum da jetzt so eine Serie rauskommt. Es war witzig, also wir haben nicht geredet, wir haben erst mal, man hat uns zu einer Party eingeladen, wie man es in jedem schlechten Film sieht, so mit einer Yacht, mit leicht bekleideten Personen, mit viel Alkohol, mit Zigarren, mit Geldscheinen, wo Zigarren angezündet wurden, mit einem lockeren Leben und war schon.
Lustig ist das Hackerleben.
Ja, also wir waren geflasht und wir sollten halt ein Angebot da abgeben. Ja, bitte zahl doch das Geld zurück und mussten uns immer wieder anhören, ja, sollen wir das alles aufgeben? Und die Idee war, dass eben 1 Milliarde zurückgezahlt wird und die anderen 200 Millionen irgendwie halt, kann man ja offiziell nicht sagen, weil die durften sie behalten. Die haben dann gemeint, ja, zu dritt, wir können das nicht teilen, 200 geteilt durch 3, es geht irgendwie nicht auf. Also solche Geschichten mussten wir uns anhören und wir kamen halt immer mit so sachlichen Argumenten, ey, ihr könnt was Gutes tun und ihr seid straffrei und ihr könnt überall wieder einreisen und seid nicht irgendwie an gewisse Länder gebunden. Das hat ja alles nicht interessiert und konnten mir das auch ganz gut vorstellen, dass das nicht interessiert. Und ja, und so hatten wir eine gute Zeit, bis eben der vorletzte Tag war. Und wir durch Zufall, also das war nicht geplant von uns, durch Zufall einfach erzählt haben, wie viel Angst wir hatten. Und dann ist eben die Geschichte gereift, dass vielleicht auch andere Personen kommen können, weil jetzt weiß ja jeder, wer sie sind und für diese Summe und dass vielleicht mit anderen Methoden, die nicht ganz legal sind, das Geld zurückgefordert wird. Und dann haben wir da so ein Umdenken angestoßen und dann sind wir mit einem Gegenangebot zurückgereist.
Und das hat tatsächlich funktioniert.
Ja, also das Gegenangebot waren 400 Millionen Euro. Also wir sprechen, ich, die 400 Millionen, das ist echt eine Menge Geld.
Also für mich schon, für dich offensichtlich nicht so sehr.
Doch, 400 Millionen ist Wahnsinn. Also 400 Millionen mit dem Argument, dass sie eben das besser durch drei teilen können. Und man muss auch sagen, was für mich heute noch einzigartig war, sie wollten 100 Millionen spenden. Gemeinnützige Organisation, ganz wichtig. Sie wollten 100, nicht irgendwie für die Damen, die da am Boot waren oder vielleicht für eine Luxusjacht, sondern die wollten 100 Millionen spenden.
Und das ist tatsächlich dann so passiert.
Das ist tatsächlich so passiert. Zum Glück war je, also ich will sagen, das ist ist auch für mich heute noch spektakulär, ist ein Einzelfall. Und ich bitte nicht, dass jeder denkt, wir haben hier einen echt coolen Job. Ja, haben wir schon, muss ich sagen, aber halt nicht so, dass wir das jeden Tag haben. Also jeder war zufrieden. Die Bank hat eben ihr Geld zurückbekommen, war versichert. Der Versicherer hat seinen Schaden minimiert und ja, die Angreifer sind straffrei ausgegangen.
Aber wir halten jetzt alle mal fest, auch wenn wir schmunzeln, wenn du das erzählst. Es ist tatsächlich eine Episode. Ich erinnere jetzt an die Hacker, die beispielsweise die Beatmungsgeräte angegriffen haben. Das ist schon alles bitter ernst. Und wenn ich Geschäftsführer eines IOK-Kunden beispielsweise bin und kann nicht mehr produzieren, meine Firmengeheimnisse sind weg, es ist dann nicht mehr so lustig.
So ist es. Also ich finde, nochmal, diese Geschichte mag jetzt für jemanden sehr spannend klingen. Wir hatten damals auch Angst und es ist auch ein einmaliger Fall. Und diese Organisation, also die Cyberkriminellen, man kann das vergleichen, diese Organisationen werden auch getrieben von irgendwelchen, wie will ich mich sagen, mafiösen Institutionen. Von da hat man auch irgendwie wahrscheinlich Druck und Leistungsdruck und die Angreifer in den großen Gruppen ist jetzt nicht unbedingt so, dass der kleine Angreifer, der da vielleicht angreift, dass der groß davon profitiert, sondern Es sind Organisationen, kriminelle Organisationen, die ein klares Geschäftsmodell verfolgen. Und denen ist es egal, ob jetzt das Opfer hier ein Krankenhaus ist oder ob das jetzt eine Bank ist. Da zählt ein und allein der Profit, den sie erzielen können.
Marco, du hast in einem Nebensatz vorhin gesagt, wir haben schon einen tollen Job. Trotzdem habt ihr Nachwuchsprobleme. Die Frage muss ich noch stellen, weil ihr seid natürlich Initiatorin eines Wettbewerbs Deutschlands bester Hacker.
Ja, also die Idee war eben, dass weil die IT-Sicherheit natürlich sehr viel Personal braucht und es gibt große Konzerne, die natürlich tolle Sachen anbieten können und wir wollten eben Personen identifizieren, die vielleicht nicht auf dem Papier die tolle Reputation haben, aber Talent, und dafür haben wir diesen Wettbewerb Deutschlands bester Hacker, der anfangs ja hier nur regional war, als Frankens bester Hacker. Man hört es ja wahrscheinlich auch, dass wir aus Franken kommen. Und dann später zu Bayerns bester Hacker wurde und dann letztendlich zu Deutschlands bester Hacker aufgestiegen ist. Was wir gemacht haben oder immer noch machen, wir identifizieren Talente, indem wir Hacking-Challenges online stellen. Die werden gelöst und diejenigen, die die meisten Punkte durch die Lösung dieser Challenges erarbeiten, die werden von uns eingeladen zu einem Finale, wo es dann nochmal die finale Challenge gibt und wir den besten Hacker identifizieren. Wichtig ist es aber, dass wir auch die Leute abholen, die es nicht weiterschaffen. Also wir setzen uns auch ein für IT-Bildung. Ich vergleiche das immer mit jemandem, der ein Talent hat, Fußballtalent beispielsweise. Ich kann den auf die Straße schicken, da kann er damit seinen Ball irgendwie spielen und kann mal eine Scheibe zerbrechen von Nachbarn. Oder ich kann ihm einen Fußballplatz zur Verfügung stellen. Und wir versuchen eben diesen Talenten einen Fußballplatz zur Verfügung zu stellen, auf den sie spielen können und wo sie ihr Talent entdecken, wo sie Spaß dran haben und sie auch gleich irgendwo in die richtige Richtung für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Nicht, dass sie vielleicht von irgendjemandem abgeworben werden, wo sie ihr Talent ausleben können. Also das ist ganz wichtig.
Wird Security in Zukunft das dominierende Thema sein? Nicht mehr schneller, höher, weiter, wenn es um Serverdienstleistungen beispielsweise geht, sondern wie sichere ich das, was die Kronjuwelen meiner Firma sind?
Da glaube ich schon, dass das Thema auf jeden Fall an Relevanz in Zukunft noch mehr gewinnen wird. Es hat schon sehr viel an Relevanz gewonnen in den letzten 5-6 Jahren auf jeden Fall. Wir sind mit der Physik, mit den CPUs, mit dem Arbeitsspeicher schon an einer relativ guten Stelle. Da ist wahrscheinlich noch einiges rauszukitzeln, aber ich glaube, dass wir im Thema Cybersicherheit auf jeden Fall noch viel sehen werden, da wird noch viel passieren. Wir werden auf jeden Fall das Bewusstsein dafür schärfen müssen auch.
Die 15. Folge IT auf die Ohren, der Spiritus Rector Tobias Waltemode von der IOK. Dein Fazit.
Ja, die 15 Folgen waren sehr, sehr spannend. Es haben sich ein paar Themen herauskristallisiert, die uns irgendwie sehr, sehr stark beschäftigen und immer wieder beschäftigen werden. Security ist natürlich das Relevanteste, glaube ich, im Moment, worüber wir uns unterhalten und beschäftigen und wo wir werden es noch weiter schaffen müssen. Und ich fand es wahnsinnig interessant, dass wir jetzt heute hier in Bamberg sein durften, dass Marco uns hier eingeladen hat und wir uns hier so toll austauschen durften. Und das ist schon sehr interessant, was daraus kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall.
Meine Herren, vielen Dank. IT.
IT auf die Ohren.